letzten Mal muss das einige Jahre her gewesen sein. Da habe ich gedacht, das war noch irgendwo in der Kneipe, so hatte ich das in Erinnerung. Ich hoffe, dass jedenfalls war das, also war irgendein interessanter Schuppen. Und ich habe gute Erinnerungen daran gehabt. Ich bin gesegnet nach Hause gefahren. Also sollte ich jetzt die Räumlichkeiten irgendwie schlecht beschrieben haben, an mir kann man immer Vergebung üben. Also wem es an irgendwas mangelt. Ja, ich bin Pastor in Berlin, nachdem mich Gott rausgerufen hat aus meinem Beruf. Ich durfte in Berlin eine Forschungsentwicklungsabteilung leiten. Und so mein Top-Projekt war so die Raumstation der Europäer außen, die jetzt oben da schwirrt an der Raumstation, am Space Lab, habe ich an der Außenhaut mitgewirkt, mit der ESA zusammen, bis Gott gesagt hat, umsteigen. Und ich hatte irgendwann mal einen Deal mit ihm gemacht. Ich habe gesagt, du kannst das immer machen, wenn du willst. Da das so komisch kam, war gerade nicht so angenehm, aber ich habe es dann gewagt und bin seit dieser Zeit eben als Pastor unterwegs. Und zwischendurch auch immer mal wieder unterwegs. Die Gemeinde lässt mich gehen, weil sie sagt, also da kann ein anderer mal predigen. Und wenn ein anderer dann besser ist wie ich, dann darf der noch mal. Ist er schlechter, dann freuen sie sich, wenn ich wieder komme. Also ich kann im Prinzip da keinen Fehler machen. Und so werde ich von euch berichten am nächsten Sonntag, wenn ich zurück bin. Und werde sagen, ich habe einen super Lobpreis hier erlebt. Eine angenehme Gemeinschaft schon gepflegt. Also kein rübelhaftes Benehmen. Keiner, der sich daneben benommen hat. Also echt, ihr seid genial. Ihr hattet mir ein interessantes Thema gegeben. Gemeindewachstum, ja bitte. Und ich habe gedacht, ich muss direkt am Anfang ein Symbol bei euch reinpflanzen, dass ihr das nicht vergesst. Die Worte vergessen wir manchmal, die von vorne gesagt werden. Aber wenn ihr so die Autobahn langfahrt und seht dieses M, dann müsst ihr sofort an die Mission Gottes denken. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das haben die uns geklaut. Normalerweise müsste McDonald's bei uns jeden Monat in die Kirchenkasse was einzahlen, dass sie dieses Logo nehmen dürften. Mission Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist das Ding eben auch, unser Fokus für Gemeindewachstum. Ich war vor einigen Jahren, bin ich nach Brasilien gefahren und wollte dort die Evangelisation oder das Gemeindewachstum studieren. Und ich fahre hin und komme an einem Dienstagabend in der Gemeinde in São Paulo. Da nahmen die mich mit, waren nur etwa 3.000, 4.000, die da waren. Dann fragten sie, wer ist noch nicht getauft? Da gingen 200 Arme in die Luft. Ich sage, am Dienstagabend ist ja interessant. Am Mittwochabend, ein paar Kilometer entfernt, 5.000 in der Gemeinde. Wieder Altarruf, ich denke, das kenne ich schon, da kommen die ganzen Psychos nach vorne, nicht? Oder die sich schon x-mal bekehrt haben. Aber dann kamen etwa 100, 200 nach vorne, die ihr Leben Jesu gaben und dann sagen so, und jetzt, wer krank ist an seiner Seele und sich nochmal bekehren will, der soll nach vorne kommen, kamen nochmal so viele. Am nächsten Tag, ein paar Kilometer weiter, wieder so eine Riesengemeinde. Und zwei Tage später war ich dann in der Gemeinde, da waren nur junge Leute. Sagte ich, habt ihr keine Senioren? Dann doch, die 2000, die mussten wir in andere Räume bringen. Ich war absolut fertig und dann bin ich mit den Pastoren zusammengekommen und habe mit ihnen gesprochen und gesagt, was ist euer Geheimnis? Ich möchte das wissen, möchte nach Berlin bringen. Und dann holten sie lauter gut gedruckte Unterlagen raus und sagen, ja, das und das und das machen wir als Programme. Oh, sage ich, das habe ich seit 10 Jahren in Berlin ausprobiert, hat nie funktioniert. Ich möchte euer Geheimnis wissen. Und dann nach 2 Stunden kam übereinstimmend bei jeder großen Gemeinde Folgendes raus. Das erste war, wir waren eine ganz kleine Gemeinde, 30, 40 Leutchen. Wir haben alles Mögliche an Programmen gemacht und getan und es ist nichts bei rausgekommen. Wir wollten den Laden schließen. Und auf einmal hat Gott was getan und es hat sich verändert. Es war durch die Bank bei jeder großen Gemeinde, war das Gleiche. Aber das haben sie mir erst immer nach 2, 3 Stunden erzählt. Vorher haben sie immer ihre Programme weiterverkauft. Und dann kam ich ganz zum Schluss zu einem Mennoniten hin. Der nahm mich mit ins Restaurant. Wir hatten uns bitterböse verfahren. Ist manchmal nicht so ganz einfach. Brasilien sind die Entfernung ein bisschen weiter. Und er sagte, gib mir Acht, ich gebe dir mein Geheimnis. Er hatte gerade seine 500-Mann-Gemeinde, hatte er weitergegeben, sagte, ich muss nochmal neu anfangen, sonst ist das langweilig. dachte, ja gut, komm mal nach Berlin. Und dann sagte er, wisst ihr, es gibt so vier Grundsatzpunkte, die man wissen müsste. Vision, Werte, Strategie und Struktur. Ihr Deutschen, ihr fangt immer an, man muss die richtige Strategie haben. Und dann eine ansprechende Struktur. Wir müssen alle eins sein, wir müssen ein gutes Lobpreisteam haben, einen super Prediger. Die Räume müssen alle gestylt sein, so schöne Räume wie hier, echt genial. Dann wird es endlich passieren. Er sagt, total falsch. Ihr müsst anfangen mit der Vision. Ihr müsst wieder einen Traum haben, dass Gottes Güte ausgegossen ist, dass er da ist für uns, dass er für jeden Mann, jede Frau, für jedes Kind in der Stadt, im Dorf einfach da ist. Und dann kommen hinterher die Werte. Mit welchen Werten wollt ihr diese Menschen erreichen? Und ganz spät kommt erst Strategie und Struktur. Und ich habe gedacht, da muss ich weiter drüber nachdenken und gehe mit euch eigentlich weniger in die Strategie, weil hier in der ländlichen Gegend ist alles ein bisschen anders wie in der Stadt. More power für the Bauer, ja, gibt es ja solche Sprüche. Ja. Das heißt, hier gibt es ganz andere Rahmenbedingungen wie in der Stadt bei uns. Ich nehme nicht an, dass jetzt immer mal wieder einer aussteigt und während dem Referat hier nach draußen geht und ein Rauchopfer bringt. Das sind in Berlin die Alttestamentarier, die bringen noch Rauchopfer. Ja? Und auch, ich will jetzt keine Details, hier ist alles ein bisschen normaler. Aber ich möchte mit euch deswegen in eine biblische Geschichte gehen, weil manchmal vergisst man ja auch die Worte, dann hat man vielleicht noch das M im Kopf. Aber was ich sage, muss ich ja irgendwo an der Schrift orientieren. Und ich möchte euch mitnehmen in die Apostelgeschichte, ins dritte Kapitel. Und ich lese da vielleicht nur die ersten 10 Verse. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Das war eine ganz besondere Gebetsstunde. Das war die Stunde, wo Elia das erlebt hat, wie Feuer vom Himmel fiel. Da hatte Daniel seine Vision, Esra bekannte dort die Sünden des Volkes. Jesus, als er starb, mein Gott, warum hast du mich verlassen, war die 9. Stunde. Cornelius kriegte seine Offenbarung in der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde zum Abendopfer gingen sie also nach oben. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an, den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Die Geschichte kennt ihr, wa? Jedenfalls die Frommen unter uns. Als Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllten sie über das, was ihnen widerfahren war. Also das möchte ich an den Anfang stellen und ich komme immer mal wieder auf diese Geschichte zurück, die ihr ja alle als gute, fromm erzogene Leute kennt. Und wer nicht, der kann die nochmal nachlesen. Apostelgeschichte kommt etwa so einige Kapitel nach dem Psalmen. Aber noch vor der Offenbarung. Ja, ja, ihr solltet, wenn ihr an richtigen Heiden kommt, der Gottes Wort einmal feststellt. Ich wurde eingeladen in den Übergang Friedrichstraße, direkt nach der Wende. Da hatten sie ein Biker-Festival. Da wollten sie, dass ich eine Harley-Davidson unter Rauchentwicklung segne oder so. Nicht? Und dann hatte ich mir, weil es über Ostern war, ein dickes Kreuz genommen. Die Tanzfläche ging um 11 Uhr in Ruhe und dann bin ich auf die Tanzfläche. Dann schrien sie, wow, was eine Performance. Ja? Und dann habe ich das von Jesus erzählt und habe Bibeln verschenkt am Karfreitag. Und Ostern war die zweite Session. Da hatte die Chefin, die das Ganze mitveranstaltete, von Karfreitag bis Ostern 2/3 des Neuen Testamentes durchgelesen. Die hatte Hunger bekommen nach dem Wort. Also deswegen, kleine Anekdote am Rande. Wie kann ich jetzt aus dieser Geschichte was zu unserem Gemeindewachstum herausnehmen? Und ich möchte anfangen mit dem ersten Teil, mit Beten zum Herrn der Ernte. Das wird für jeden von uns klar sein, Gebet steht immer am Anfang. Aber ich habe festgestellt, Jakobus 4,3, ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Wenn wir also beten, Herr, schenke uns großes Gemeindewachstum, dann ist es meistens so, dass ich als Pastor angeben kann, wenn jemand reinkommt, wie viele Gottesdienstbesucher haben Sie denn? Bei uns fragen sie immer, wenn man eine Tagesbesichtigung macht, wie viele Stühle gibt es denn bei Ihnen in der Kirche? Ich sage, habe ich nie gezählt, will ich gar nicht wissen. Es gibt 4 Millionen Heiden, die könnten die Stühle besetzen. Dann würden wir in Schichten durchziehen. Versteht ihr? Ich bete eigentlich, damit ich mein eigenes Erfolgserlebnis habe. Und manchmal stelle ich fest, wenn wir unsere Gebetszeiten in der Gemeinde haben, dass wir so einen Gebetskatalog haben. Wir fangen an mit einem kurzen Lobpreis und Danksagung und dann kommen die Kranken und Alten und Schwachen der Gemeinde dran und dann schließlich enden wir irgendwann bei den Segen für Jerusalem. Dann weiß ich, dann sind die 1,5 Stunden Gemeindebibel-Gebetsstunde zu Ende. Und fast 90% dieser ganzen Zeit gehen über mir, meiner, mich, was ist wichtig. Aber diese Apostel, die gingen zum Abendgebet hin und da ging es nur darum, diesen großen Gott zu ehren und zu preisen, ihn anzubeten um das, was er selbst ist, ohne dass man irgendein Erfolgserlebnis dran gründete. Und ich habe mir gedacht, wie schwierig ist es für uns, das wirklich an den Anfang zu stellen. Ich meine, ihr habt super Stimmen. Ich habe den Schlagzeuger bewundert, weil ich treffe das nie so richtig. Er war echt super. Aber eigentlich verlassen wir uns in Gemeinden drauf, das ist so wie ein Schnittblumenlobpreis. Der ist für einen kurzen Moment gut, aber wenn du zu Hause bist, sind die Primeln schon verwelkt. Ja? Und dann ist die Frage, wie sieht dann der Lobpreis und die Anbetung in der Woche aus? Diese Leute, die da zum Tempel gingen, mittags um 3 Uhr zum Abendgebet, die standen mitten in der Erweckung. Habt ihr mal überlegt, Petrus und Johannes, die hatten ja ein paar Tage vorher bei Pfingsten, hatten sich ja 3000 Leute bekehrt und dann im Nachgang noch so ein paar. Wie man die alle verarbeitet, der Jüngerschaftskurs, der aufgelegt werden muss, die Räumlichkeiten, die geklärt werden mussten und dabei mussten die noch sehen, dass das Essen auf den Tisch kommt, dass die Kinder versorgt werden, dass die Wäsche gewaschen worden sind, dass sie immer anständig gekleidet gingen, die Socken mussten stimmen. Versteht ihr, die hatten einen normalen Lebensablauf, aber sie waren bereit, ihr Leben komplett einmal im Tag für die Anbetung total zu unterbrechen. Und ich glaube, wenn wir wirklich Gemeindewachstum haben wollen, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir absolut bereit sind, Gott anzubeten, nicht zu sagen, schenke uns Gemeindewachstum, sondern dass wir uns wieder niederbeugen können und können sagen, alles Herr bist du. Vor etwa 4 Wochen war ich eingeladen, bei Borussia Dortmund um bei Schalke zu predigen. Die haben vor jedem Derby-Gottesdienst treffen sich die frommen Schalker und die frommen Dortmunder zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit meinem Schalke-Schal predigen dürfen. Das war ein innerlicher Reichsparteitag. Das war absolut gelernt. Und das noch in Dortmund, versteht ihr? Und das noch in Dortmund. Sky war da. Und dann denke ich mir, ey, irgendwie sind die frommen Dortmunder und Schalke alle unnormal. Du musst ja einmal nach Gelsenkirchen oder einmal nach Dortmund ins Stadion gehen. Die ticken total aus. da ist noch kein Ball, der läuft nicht, dann hast du jemanden am Schlagzeug sitzen, bum, 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 und dann sind die alle, ja, aber die waren so was normal, die hatten zwar alle ein Trikot an und haben sich, ja, die Schalke hatten 4-4 auf dem Trikot stehen, ja, hat mir gut getan, da zu lesen, ja, versteht ihr, aber die waren so ganz ruhig. Und ich stelle bei mir fest, ich bin behindert als Christ. Es steht in dem Psalm geschrieben, dass ich zum Abendopfer meine Hände hebe. Wer von euch hebt zum Abendopfer seine Hände hoch, wie es in der Bibel steht? Ich denke mir, naja, dann sieht man meine Schweißringe. Aber wie sind wir normal geworden? Haben wir noch wirklich diese Leidenschaft, wie groß unser Gott ist und wo wollen wir ihn denn kriegen, wenn nicht in der Abendanbetung, dass ich meinen Tag aufgebe und sage, jetzt ist nur mal Anbetung dran. Wenn ich Gemeindewachstum haben will und diese Stufe nicht habe, wo will ich meine Vision über die Größe und die Barmherzigkeit Gottes herbekommen? Ein zweites, was mir aufgefallen ist, das war das Hinsehen. Wenn ich Gemeindewachstum haben will, muss ich bereit sein, dass Gott mir auf dem Weg zur Anbetung meinen ganzen Lebensrhythmus komplett zu Ende bringen kann. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, wenn man die klassische Geschichte vom barmherzigen Samaritaner liest. Da geht ja ein Priester und Levit von Jerusalem nach Jerusalem. Jerusalem oben am Berg, etwa 1000 Meter Fußmarsch durchs Tal durch. War eine sehr gefährliche Ecke, weil die Römer konnten das nie befrieden, diese Region. Weil da gab es überall Gangster in den Höhlen drin. Da konnten die mit ihrer Kohorte nie was ausrichten. Und da fiel einer unter die Räuber. Und da geht ein Priester und Levit vorbei, priesterlich angezogen. Die gehen vorbei, weil die durften sich nicht mit dem Blut verunreinigen. Die hatten sogar das Gesetz auf ihrer Seite. Die sahen die Not. Sie gingen vorbei, sie konnten die Not beschreiben. Es ist ja auch nicht aufgefallen, dass sie nicht geholfen haben. Aber sie wären lange unrein gewesen, wenn sie stehen geblieben wären. Für sie brauchte man keine Angst zu haben, dass ihnen die Kleider ausgezogen würden, weil so ein Priestergewand kannst du nicht verticken. Und dann steht die Sache da, dann kommt ein Samaritaner, der hatte ein Reittier. Das war ein lohnendes Gut, um den alle zu machen. Der war reich. Den kümmerte das nicht, dass die Gangster noch in der Nähe sein konnten. Da steht geschrieben, es jammerte ihn. Und da braucht der Herr Jesus in dem Gleichnis, dass ihm die Gedärme sich rumtreten. Ich stelle bei mir fest, ich bin so in meine kirchlichen Systeme eingebunden, dass ich keine Zeit mehr habe, hinzuschauen. Geht euch das auch so? Die fromme Geschäftigkeit? Und musst du zum Tempeldienst eilen? Die Frage ist, wann darf Jesus dich auf deinem heiligen Weg, mit dem du unterwegs bist, noch deinen Lebensraum wirklich unterbrechen und du guckst mal in ganz andere Richtungen hin? Wenn ich eben kann, gehe ich beim Christopher Street Day in Berlin mit. Wenn ich das manchmal bei frommen Kreisen sah, dann sage ich, wie soll ich denn sonst Erbarmen für die Menschen kriegen, wenn ich sie nicht sehe, wenn ich nicht mit ihnen zusammen bin? Die Frage ist, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir wirklich Gemeindewachstum haben wollen, dass ich mal jemanden, der an der Aldi-Kasse sitzt, sage, ich gebe dir 50 Euro, du lässt mich mal eine halbe Stunde da sitzen. Damit du mal die Menschen siehst, die beim Aldi ein- und ausgehen. Aber ich bin mit meinen Programmen so voll und ich lasse in der Regel die Not der Menschen nur dann an mich ran, wenn sie vor der Kirchentür kollabieren. Dann bin ich natürlich sozial unterwegs. Aber wenn wir es nicht mehr schaffen, hinzuschauen, und wenn ihr wirklich Veränderung der gemeindlichen Situation haben wollt, dann wird es Zeit, dass ihr vielleicht einmal oder zweimal im Monat euch in irgendeiner Kaschemme aufhaltet. Kannst dich ja verkleiden, damit du nicht erkannt wirst. Verstehst du? Jesus war ein Freund der Prostituierten, der Sünder, der Alkoholiker, der Zöllner. Wenn wir die Not der Menschen nicht mehr sehen, weil unsere kirchlichen Programme uns so beschäftigen, werden wir nie Gemeindewachstum haben. Wenn nämlich die Leute dann reinkommen, was meinst du, was dann passiert? Ich bin ja in die Jesus People Zeit nach Berlin gekommen, hatte mich damals im CVJM in der Gemeinschaftsbewegung im Siegerland bekehrt. Da waren geordnete Verhältnisse, da saßen die Frauen, da saßen die Männer, man wusste, wo man sich hinzusetzen hatte. Man ging mit Pokerface rein und mit Pokerface wieder raus. Und dann komme ich dann in die Gemeinde am Nollendorfplatz, wo während dem Gottesdienst die Polizei reinkam und jemanden rausholt, der aus dem Knast ausgebrochen war. Da hattest du bei jedem Gottesdienst irgendeinen, der total stoned nach vorne kam und Jesus annehmen wollte. Aber wie hatte es angefangen? Es hatte angefangen, dass einige Omis über 6, 7 Jahre alles Mögliche an Programmen in Berlin gemacht haben. Die hatten sogar die Waldbühne mal gemietet. Und das war die erste Veranstaltung wieder, nachdem die Rolling Stones die ein Jahr vorher in Kleinholz zerlegt hatten. Da stand auf der ersten Seite in der Berliner BZ, Pastor bricht Bann der Waldbühne, weil niemand traute sich mehr rein. 6.000 Leute kamen in die Waldbühne zum speziellen christlichen Konzert, aber keiner kam in die Gemeinde. 7 Jahre lang haben sie alles versucht. Und dann waren sie am Ende und haben gesagt, okay, wir canceln die Predigt und gehen auf die Knie und sagen, Herr Jesus, so sind wir. Wir können nicht mehr, wir geben auf. Und man muss sich da vorstellen, das war damals Nollendorfplatz, du gingst eine Treppe hoch. Ja, nebenan war ein Fuzzi-Kino, so Wildwest-Kino. Schmaler Eingang, die hatten große Werbung, kleiner Evangelisationssaal stand drüber. Ehrlich, da kriegst du keinen Junkie rein. Der kam die Treppe hoch, der Erste. Einen Sonntag später, nachdem die Omis gebetet hatten, einen Jugendlichen gab es in der Gemeinde. Und dann haben sie den angesehen und haben gesagt, Herr Jesus, du hast doch auch noch ein paar anständige Jugendliche, fangen wir doch mal erst damit an. Ein halbes Jahr lang später, der ist wieder rausgegangen, wieder weg. Ein halbes Jahr später canceln sie wieder die Predigt und gehen statt Predigt auf die Knie und sagen, Herr Jesus, wir nehmen jeden Jugendlichen, der kommt. Egal wie. Und innerhalb von einem halben Jahr haben sich über 300 Jugendliche bekehrt von der Straße. Die Omis haben die teilweise mit nach Hause genommen, die sind beklaut worden, die sind bestohlen worden, aber sie haben nicht aufgehört. Die Gemeinde ist innerhalb von einem halben Jahr von etwa 40 alten Herrschaften auf 300 gewachsen. Fernsehen kam, weil sie sagten, das ist was Besonderes. Dann haben sie auf die schnellen Jugendleiter eingestellt. Der hat die ganzen Jugendlichen mit nach Spandau genommen in eine andere Gemeinde und sagt, ich kann das besser wie ihr. Aber ein halbes Jahr lang später war die Gemeinde wieder voll. Innerhalb von 2 Jahren ist es bis zu 800 bis zu 1000 Leute angewachsen, ohne dass irgendein anderes Programm gefahren wurde. Aber die älteren Herrschaften waren bereit, dass Jesus komplett ihren Lebensrhythmus verändern durfte. Man sagt, die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde ist, das haben wir immer so gemacht. Die Frage ist, wann darf Gott, egal was läuft, deinen Lebensweg unterbrechen? Bei Petrus und Johannes, sie blieben stehen. Sie wollten eigentlich in die Anbetung rein und sagt Gott, jetzt ist was anders dran. Zum Nachdenken, nicht? Lernen, wieder hinzusehen und lernen, wieder den Lebensrhythmus unterbrechen. Augen auf, ja, habe ich nochmal so als Ermutigung. Seht, die Ernte ist reif. Manche Leute kommen zu mir und sagen, ah, Berlin ist ein hartes Pflaster. Nee, ich sage, das ist die Herausforderung. Es gibt nirgendwo so eine Dichte von Heiden wie in Berlin. Du musst 2 Meter gehen, da findest du irgendeinen, der Heide ist. Hier musst du vielleicht noch ein paar Häuser rumgehen, wa? Und dann sagt er, ja, ich bin evangelisch oder katholisch, war, dann musst du ihn erstmal überzeugen, dass das nicht reicht. Nur weil du in der Garage geboren bist, heißt das ja noch nicht, dass du ein Auto bist. Ja, ist auch klar, war. Da muss aber anders dazukommen. Die einzigen, die wirklich gerettet sind in der evangelischen und katholischen Kirche, die wirklich von Grund auf gerettet sind, sind die Kinder. Weil das sagt die Bibel, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber so, wenn du wirklich denken kannst, dann musst du was dazu tun. Verstehst du? Sehe ich das falsch oder wie ist das? Liebt ihr mich noch? Also, manchmal brauchen wir die Ermutigung und sagen, die Ernte ist da. Was für ein Feld habt ihr hier? Es gibt hier Heiden, die nicht wissen, was rechts und links ist. Das ist doch genial, oder? So, und dann lasst ihr das zu, dass Gott den Weg unterbricht. Rick Warren hat mal gesagt, die beste Art, um die Kultur und die Denkweise und den Lebensstil von Menschen herauszufinden, ist es, sich mit ihnen zu unterhalten. Je länger sie Christ sind, desto weniger denken sie wie ein Nicht-Christ. Ihr hattet vorhin so ein Lied, ich habe gedacht, das versteht in Berlin keine Sau. Das ist heilig und gut, das passt wirklich, wirklich super. Da geht im Christenmenschen das Herz auf. Aber wenn du da irgendeinen hast, der nicht weiß, dass Jesus kein indischer Hockeyspieler ist, ja, verstehst du, der denkt, von was singen die denn da? Und manchmal denke ich mir, unsere Lobpreiskultur, die ist schon mächtig entartet. Hillsong verstehen wir gut, wa? Aber was dann kommt, singt das mal irgendwo in der Berliner Kneipe. Ja, das ist mal interessant, wa? Ihr müsst mal in den richtigen Dunkelschuppen gehen, das ist so interessant. Und da was vom. Ich bin eingeladen worden am Country and Western Festival. Da laufen die alle so rum, wie spielen wir das Lied vom Tod. Ja? So Winchester 36 mit Bullriding und so weiter. Da komme ich dahin, da hatten die ganze Nacht Square Dance gemacht. Waren über 5000 Leute da gewesen. So etwa 100 waren noch vom Suff her übrig geblieben. Wa? Der Disc-Jockey schob rein, over in the Glory Land. Sie hatten gedacht, irgendwann im Wilden Westen gab es ja auch morgens Church, nicht? Und dann kam ich dahin und dann wurde während meiner Predigt Bier gezapft. Da musste ich Autogramme geben während der Predigt. Und dann waren die Suffköppe, die haben da dazwischen geredet. Dann bin ich über die Biertische gelaufen und habe dem einen das Bierglas ausgetrunken und gesagt, jetzt bist du ruhig, jetzt bin ich erstmal dran, ich gebe dir nachher einen aus. Versteht ihr? Und dann habe ich festgestellt, eine normale Predigt geht gar nicht. Eine Jesusgeschichte musst du denen erzählen. Und die musste in ihr Leben hineinbringen, das reicht. Und die Gegenwart Gottes kam. Ich habe in keinen Veranstaltungen mehr Bibeln verschenkt wie dort. Wir mussten die Sprache lernen, die Sprache der Leute lernen. Wir haben etwa zu 70 Familien aus Roma-Gegenden haben wir Kontakt. Wir holen die Kinder dreimal in der Woche ab. In unserem Gottesdienst musst du die Anzeige lesen, bitte auf Handtaschen Acht geben, sonst sind die nachher weg. Ja, die Spitze war, wie einer mal eine Jacke geklaut hat, am nächsten Sonntag kam er mit der Jacke wieder. Ja, versteht ihr? Ja, so was kommt. Aber wo sollen sie sich denn bekehren, wenn sie nicht? Ja, versteht ihr? Dann sind die schließlich da. Aber dann musst du die Sprache lernen. Wenn ich zu den Romas gehe und komme auf den Hof, dann fragt da so ein alter Zigeuner, sagt, wer ist denn das? Dann sagen die Kinder, das ist der Boss. Ja, sage ich, okay, dann hab ich Zugang. Ja, versteht ihr? Aber wie machst du was klar, wenn die kein Wort richtig Deutsch können? Du musst mit ihnen sitzen. Du musst Zeit investieren. Und hier muss ich ganz viel lernen. Paul, hör dich predigen, hol dir vielleicht die CD nochmal. Ich muss mein Leben bereit sein, umzustellen, Unterbrechungen zuzulassen, sonst passiert nichts. Da habe ich es nochmal. Der Samariter blieb stehen und er brach seine ganze Reise, goss Öl in die Wunden, verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Kaschemme, müssen wir eigentlich sagen. Das war so ein halbes Bordell in der damaligen Zeit. Komisch, dass Jesus das auch sagt, nicht? Hätte er Hotel gesagt, aber das waren Herbergen, da lief alles. Das war so ein besserer Western Saloon. Da hat er ihn abgeladen. Und der Jesus erzählt dazu nebenbei. Was meinst du, wie die Frommen da gezuckt haben? und pflegte ihn. Er war komplett bereit, seine Reise zu unterbrechen, wie Petrus und Johannes. Merkt ihr, wie wir so unterschiedlich sind? Ich habe ein Seminar bei uns auf der Bibelschule besucht, weil ich bin ja nie richtig auf einer Bibelschule gewesen und mein Vorstand sagte immer, komm, du musst wenigstens mal ein Seminar auf der Bibelschule besuchen, damit du deinen Pastorentitel wenigstens verdient hast, und ich durfte mir einen aussuchen und ich bin hingegangen, möchte Gemeindegründung mir anhören. Nach einer halben Woche bin ich gegangen, ich dachte, habe ich alles schon mal ausprobiert, hat nie funktioniert. Und dann am Schluss dieses Seminars waren all die Bibelschüler, wurden gefragt, was würdet ihr unserem Verband raten, damit mehr Gemeinden in Deutschland entstehen? Und das Erste, was sie sagten, wir brauchen ein Budget, wir brauchen mehr Geld, damit wir das machen können. Ich habe nachher zu denen gesagt, keiner von euch, der mehr Geld wollte, ist geeignet, einen Gemeindegründer abzugeben. Ich brauche die Berufung im Herzen als Kind Gottes, dass ich zu den Heiden gerufen bin als Christ. Ein Christ, der schweigt, ist kein Christ. Ein Christ, der sich schämt, ist kein Christ. Der hat noch nicht verstanden, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Das wäre jetzt so eine Sache, aber die beiden Jünger ließen sich unterbrechen. Und dann kommt es, die Zielgerade noch. Das ist vielleicht noch so das Lernen, Nein zu sagen. Vielleicht als Tipp. Ich möchte das mal so mit Oh No beschreiben. Es gibt Nehemia, da geben so zwei, die kommen zu Nehemia hin und sagt, komm ins Tal. Und das Tal heißt Kephrim im Tal Oh No. Ja? Oh No. Und sie gedachten, mir dort Böses zu tun. Und der Teufel ändert sich ja nicht. Der bleibt ja immer das Gleiche. Und deswegen dachte ich, ich gehe mit euch einfach mal so ein paar Oh-No-Fragen durch. Wir leben, wenn ich mit dem Heiligen Geist dienen will, in einer sogenannten Komm-Struktur. Wir sagen immer, wir wollen mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, aber wir sagen immer, komm in unsere Gemeinde, komm zu unserer Veranstaltung, komm zur Tankstelle. Dort kannst du dein Leben ändern. Jesus hatte immer die Gehstruktur. Geht an die Hecken und Zäune. Kommen sollten nur die Christen am Sonntagmorgen. Da haben die aber meistens was anderes vor. Da müssen sie ausschlafen vom Tatort oder vom Sportstudio, das diesmal immer wieder so spät gekommen ist. Aber die Christen haben absolutes Muss, dass sie wenigstens einmal in der Woche, wenn sie die ganze Woche nicht zum Gebet gekommen sind, aber sonntags morgens, den hat Gott geschaffen, den Tag. Da müssen wir aufschlagen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das müssen unsere Kinder sehen. Das ist ein Teil von uns. Egal, ob du die Nacht durchgefeiert hast, um 10 Uhr, bei uns um circa 10 Uhr, kommst du zum Gottesdienst. Die Heiden, die müssen anders erreicht werden. Die müssen zu der G-Struktur. Deswegen müssen wir ein absolutes Oh No zur Komm-Struktur sagen. Wir müssen ein absolutes Oh No zur Menschenfurcht sagen. Die anderen müssen sich vor dir fürchten, nicht du vor ihnen. Du kommst im Namen des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist ein Kind Gottes, du bist heilig. Die ersten Christen, die haben sich ja nicht Christen genannt. Das kam ja nur von den Römern, weil die Sekte irgendwo bezeichnen mussten. Die ersten Christen haben sich die Heiligen genannt. Jetzt gucke ich die Männer an, ja? Heilig warst du, weil Gott seine Hand auf dich gehalten hat und nicht, weil du so gut warst. Das Notebook gehört mir, ja? Da habe ich meine Hand drauf. Wenn mir das einer, der kriegt mit mir das zu tun, wenn das einer klauen will, ja? Versteht ihr? Da halte ich meine Hand drauf, deswegen ist das heilig. Ist meine Hand drauf. Aber wenn Gott seine Hand auf dich gelegt hat, dann bist du heilig. Nicht, wenn du perfekt bist. Sonst wäre besser, er würde dich jetzt ganz schnell heimholen, weil jedes Jahr, wo du noch lebst, versaust du wieder was. Verstehst du? Also, die anderen müssen sich fürchten. Du kommst nicht mit Menschen, die anderen müssen sich fürchten, weil du hast die Botschaft von Leben und Tod auf deiner Zunge. Warum schämen wir uns oft des Evangeliums? Und eiern so rum. als ich von Schalke kam, nicht, da hatten sie mir eine Schalke-Bibel geschenkt. So ein Apparat von Bibel, so vorne jede Menge Fußballer, die da was geschrieben haben, aber dann auch Altes und Neues Testament. Und im Siegerland, mein Nachbar, heißt von der Schwiegermutter, der Nachbar ist ein Schalke-Fan. Jetzt hatte der gehört, über irgendwelche Ecken am Dorf spricht sich jetzt sowas schnell rum, der war bei Schalke. Ich treffe ihn da, er sitzt auf seiner Gartenbank, sagt er, ich habe gehört, du warst bei den Dortmundern als Schalke. Ja, sag ich, glaube ich nicht. Ja, sag ich, kann dir mal meinen Schal noch zeigen. Oh, ist ja beeindruckend. Sag, und ich habe auch eine Schalke-Bibel geschenkt gekriegt. Ich hole sie aus dem Auto, drücke sie ihm in die Hand, sagt er, oh, da steht ja jede Menge drin. Habe ich mir gesagt, so ein Heide, für die, wie du einer bist, der muss jetzt erstmal anfangen zu lesen. Ich schenke sie dir. Wieso Heide? Ja, ich sag, da ist die Bibel. Ach, glaube ich nicht. Ja, sage ich, siehst du, jetzt musst du mal lesen. Die müssen sich schämen, dass sie in einem christlichen Land da sitzen, 70 Jahre alt geworden ist und meinen, Kirche und Evangelium werden das Gleiche. Wer von Neuem geboren ist, sagt die Schrift. Nicht, wenn du alles weißt. Und das kann man nachlesen. Also no go zur Menschenfurcht. Oh no. Oh no zur materiellen Absicherung. Wie oft denken wir darüber nach, rechnet sich das Ganze auch? Gold und Silber haben wir, aber was wir haben, können wir dir nicht mehr geben. Nicht? Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass jemand aus dem Rollstuhl aufgestanden ist? Müssten wir eigentlich können, nicht? Hast du mal ein Seminar besucht, wie man Kranke heilt? Wie man Menschen zu Jesus führt, dass sie sich zum ewigen Leben entscheiden, das können wir überall hören. Aber Jesus sagt, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder stehe auf, nimm deine Trage und geh. Merkt ihr, wo wir stehen, wie wir degeneriert sind in dem, was wir erwarten? Wir glauben an die materielle Absicherung. Es war für mich ein Riesending, aus meinem gut bezahlten Job in einen Job einzutreten, wo wir nicht wissen, was nächsten Monat, ob mein Gehalt dann noch gesichert ist. Wir leben ja von dem, was im Klingelbeutel da ist. Das ist ein hochinteressantes Leben. Bisher hat mich Gott nie im Stich gelassen. Versteht ihr? Da möchte ich richtig mit angeben, mit meinem Gott. Was er bestellt, das bezahlt er auch. Wir denken immer von der materiellen Seite her. Ich glaube, wir brauchen ein Oh no, wieder ganz neu, was unsere häusliche Gemeinschaftspflege da ist. Jesus schickt ja seine Jünger los und sagt, grüßt niemand unterwegs. Ihr sollt auch nicht von einem Haus zum anderen gehen. Passt jetzt nicht zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber ich erläutere das kurz. Wenn du damals im Orient irgendwo dich hast einladen lassen, dann hast du eine Woche bei denen in der Gastfreundschaft sitzen müssen. Das war nicht nur immer, guten Tag, schönen Morgen und dann bin ich vorbei. Sondern das einmal gesagt, im Orient musstest du sitzen. Und Jesus sagt, das geht gar nicht. Achte mal drauf, wo du mit deinen 24 Stunden, die Gott dir schenkt, wie du damit umgehst. Wer von euch hat heute 24 Stunden geschenkt gekriegt? Ihr lebt noch alle, wunderbar. Und ihr habt die zur freien Verfügung. Wenn ich Gott wäre, wenn du dich nicht richtig benimmst, ich würde den Sauerstoff mal auf 19% runterdrehen. Und wenn du dann zappelst, würde ich jetzt sagen, so die nächsten 8 Stunden, die gibst du jetzt anders aus. Aber er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber die Frage ist, wo gebe ich meine Zeit hin und für was? Wie viel Zeit vergeude ich, ihr seid jetzt in einem Alter, wo das wahrscheinlich nicht mehr, ja doch, mit Facebook. Wie viel mit Computerspielen? Jeder Deutsche, wenn er 70 Jahre alt geworden ist, ist im Schnitt, hat er 10 Jahre vor dem Fernseher gesessen. Vom Frühstücksfernsehen, ja früher gab es ja noch wenigstens ein Deutschlandlied am Ende, ja, aber ist jetzt auch nicht mehr. Wie viel Zeit brauchst du für Fitness? Wenn ich so viel Zeit wie viele Leute fürs Fitnessstudio ja, die zahlen ja auch noch davon, wenn die dann wenigstens halt in die Gemeinde tragen würden, ja. Die könnten Stühle jederzeit verrücken bei uns, ja. Das ist ganz klar, Tische tragen, würden sich alles sparen. Verstehst du? Aber wo geben wir unsere Zeit hin? Natürlich ist Familie wichtig, aber ich habe festgestellt, in dem Moment, wo du ein Haus hast, da musst du die Primeln gießen. Du musst sehen, dass die Pfannen oben erneuert werden. Und es geht so viel Zeit nur für Haus und Hof drauf. Ich glaube, es ist einer der Dinge gewesen, wenn Jesus zu Petrus gesagt hat, lass dein kleines Unternehmen kommen und folge mir nach. Wo ist unser Herz? Was passiert, wenn sie dir dein Haus nehmen? Interessante Frage, nicht? Ich glaube, wir brauchen immer wieder so Zeiten, wo wir uns vor Gott ausbreiten und dann sagt er, ich habe dir dieses Haus geschenkt, gestalt es wunderbar, das muss das schönste Haus sein im ganzen Ort, dass die Leute wissen, so sieht das bei Christen aus. Dann ist es richtig, dann ist es Anbetung. Aber wehe, das Haus und der Beruf und die Karriere bestimmt dein Leben. Dann wird es Zeit zu sagen, oh no. Frag dich, wohin deine 24 Stunden gehen. Und dann das Letzte noch, was ich dazu sage, ist die Machtfrage. Ich werde ja immer, wenn man älter wird, wird man zu Gemeinden eingeladen und muss dann mit denen reden, wie sie ihre Gemeinde einigermaßen noch retten können. In Berlin die größte Gemeinde an Gläubigen sind die, die in der Gemeinde verletzt worden sind, wegen Machtspiele und die gegangen sind. Ich war Pastor in einer Gemeinde von über 1000 Gottesdienstbesuchern jeden Sonntag. Wir haben 11 Tochtergemeinden gegründet. War in einer der größten Gemeinden in Deutschland. In dem Ranking gab es mal immer in der Zeitung, wie viel. Ja. Und dann haben wir uns gestritten über 5 Jahre. Jetzt kommen noch 60. Und ich kann die Leute, die Verletzten, überall in der Stadt treffen. Und ich kann mir manche Videosachen bis heute nicht ansehen, weil dann fange ich an zu heulen. Vielleicht kennen die einen oder anderen die Freddy der Esel-Kassetten. Die sind alle bei uns mit unseren Leuten gemacht worden. Sind bei uns gemacht worden. Die haben Musicals geschrieben, mit denen wir auf Tournee gegangen sind, die so ins Fernsehen hätte reinkommen können. Alles kaputt. Wen macht Fragen? Wer ist der Größte? Welche Ordination hast du? Die Gerechtigkeitsfrage. Nagels an die Wand. Absolut, oh no. Und ich bin so begeistert, eure Einheit hier zu sehen, dass ihr in der Allianz so zusammenkommt. Das ist ein Geschenk. Bewahrt diese Einheit, ein ganz hohes Gut. Und dann habe ich das Letzte hier. Habe jetzt auch meine 40 Minuten schon rum. Ne? Dienen im Heiligen Geist. Moin, im Gottesdienst werde ich ein bisschen dazu weiter sagen. Ne? Also, ja. Jesus sagt, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, diese Kraft aus der Höhe zu bekommen, dann fehlt dir was ganz Elementares. Wenn Jesus das seinen Jüngern schon sagt. Und er sagt dann nochmal in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes Dynamis empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, im Erzgebirge und bis ans Ende der Welt. Wir brauchen diese Ausgießung des Heiligen Geistes und gib mal Acht, das ist nicht nur bei Pfingsten so. Ja, bin ich durcheinander gekommen, ja, die klicke ich jetzt ganz schnell durch, das wollte ich jetzt gar nicht. 30 nach Christus gab es Pfingsten. 31 nach Christus betete die Gemeinde und die Erde bebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. 36 nach Christus gab die Erweckung in Samaria über Philippus und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. 41 nach Christus, Caesarea, der Hauptmann von Cornelius, der Heilige Geist fiel und Petrus sagte, dann kann ich ihnen ja die Taufe auch nicht verwehren. 54 nach Christus in Ephesus kommt Paulus und fragt, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Das ist nicht mit Pfingsten alleine abgetan. Es brauchen wir wieder ganz neu. Das war meine Revolution, wie ich aus der Gemeinschaftsbewegung, wo man gesagt hat, mit Pfingsten ist alles vorbei, ich zurückgekommen bin zu den Jesus People. Und dann auf einmal merkte, das gibt noch eine andere Dimension. Wer darüber nachdenken will, der sollte Lukas Kapitel 11 lesen. Da ist dieses Geheimnis, wie man da dran kommt. Da steht einfach drin, dass wenn jemand Hunger hat, bekommt er keinen Skorpion und keinen Stein geschenkt. Die kennt ihr ja nicht, Frau, ihr nickt, wa? Und dann steht da, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich glaube, mehr denn je, wenn wir wirklich Gemeindewachstum haben wollen, wir brauchen wieder eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn du das erste Mal, wie ich das bei der Jesus People Bewegung erlebt habe, dass dann eine Frau, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, die immer farbenblind war, zum ersten Mal in ihrem Leben Farben sehen konnte. Wenn ich meinen Sohn nehmen konnte, der mit Wasserkopf geboren wurde, wo die FU-Klinik, nachdem er geheilt worden ist, ihn zu Forschungszwecken haben wollte. Heute ist der Kerl 40 Jahre alt, also da muss der erste Schlag sitzen, sonst geht keine Erziehung mehr. Versteht ihr? Ich habe so viel Zeichen und Wunder in dieser Ebene gesehen, dass ich sage, ich möchte ganz neu wieder üben, für Kranke zu beten. Und sehen, dass die Kraftwirkung Gottes kommt zur Verherrlichung seines Namens. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und ich bin überzeugt, wenn die ersten zwei hier in der Gegend aus dem Rollstuhl aussteigen und Gott dafür die Ehre geben und nicht fragen, zu welchem Homöopathen bist du denn gegangen? Wer hat denn über dir gependelt oder sonst was? Sondern sie sagen, das hat Jesus getan. Ich bin überzeugt, die Predigt wird anders gehört, wenn der Nächste kommt. Hier würde ich euch Mut machen, wieder ganz neu zu beten, vielleicht wie damals die Omis. Nee, Paul, das erzählst du jetzt besser nicht nochmal, sonst musst du auch wieder auf die Knie gehen. Verstehst du, das ist so wichtig, dass wir zerbrochen vor Gott liegen und sagen, du allein. Gott kann es alleine viel besser, aber er möchte es mit dir machen. Er kann alleine viel mehr in diesem Ort bewegen mit seinen Engeln, aber er möchte mit dir unterwegs sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns demütigen, dass er zu uns kommen kann und wir unsere Kraftlosigkeit erkennen. Und damit will ich abschließen. Ich hoffe, das genehmigt ihr mir noch. Ich gucke mal zurück. Ich habe noch einen kleinen Filmclip, der das nochmal ausdrückt. Dass wenn ich manchmal resigniert bin, dass ich mich dann an ihn wenden muss. Wenn ich jetzt sage, okay, Herr Jesus, ich habe wieder zu wenig gebetet. Und ist die Frage, wenn du zu viel betest, ist es dann Sünde, aber das will ich jetzt nicht erörtern. Ja? Verstehst du? Herr Jesus, wie ist das mit dir? Dann sagt er, du brauchst wieder Zeit mit mir. Ihr schaut mal in eure leeren Hände, die sind jetzt ein bisschen schweißig, das ist so, ja, aber wenn du möchtest, dass Gott dir da was reinlegt, diesmal nicht für dich, sondern dass du das verschenken kannst, dann will ich dich gerne segnen. Dann will ich sagen, Herr Jesus, leg da jetzt was rein von deiner Güte, von deiner Schönheit, von deinem Frieden, von deiner Gerechtigkeit, von deiner unendlichen Liebe. Von deinem Frieden, von deinem Shalom, von deinem Salam, dass wir Königsboten sind, die diesen Segen weiterreichen können. Ich bete, dass du die leeren Hände füllst mit deinem Frieden, mit deiner Güte, dass du uns behütest und bewahrst, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Ich bedanke mich nochmal, dass ich mit euch so zusammen sein dürfte. Ihr seid wirklich ein pflegeleichtes Liebespublikum. gut christlich kultiviert. Ehrlich, spitze.
Dankeschön.